Liebe Gemeinde, liebe Glaubensgeschwister, liebe Freunde, es ist mir eine große Freude, nach einem guten Jahr wieder hier bei euch in der Gemeinde Kramerstraße predigen zu dürfen. Wir sind bereits im Oktober, auch wenn das Wetter es doch anders empfinden lässt. Und Oktober ist für einen protestanten Theologen sehr besonders. Und nein, das hat nicht mit einer nicht vorhandenen Begeisterung für das Zürcher Oktoberfest zu tun. Nein, das hat mit einem viel wichtigeren Ereignis der Geschichte zu tun. Wir feiern die Reformation. Es ist Reformationsmonat. Martin Luther brachte der Geschichte nach am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel an die Tür der Kirche von Wittenberg an. Dieses Jahr sind es dann schon 506 Jahre her, wenn ich das richtig berechnet habe. Und es ist fast unmöglich, für mich als Kirchenhistoriker im Monat Oktober nicht über die Reformation zu sprechen, trotz meiner Vorliebe für alte testamentlichen Themen. Auch die zweite Zürcher Disputation, welche die Obrigkeit von der Stadt Zürich zur Einführung der Reformation gebracht hat, das fand ebenfalls im Oktober statt, und zwar im Oktober 1523. Die Zürcher Reformation, wenn man die offizielle Einführung in der Stadt Zürich bedenkt, feiert also in diesem Jahr 500 Jahre. Leider hat man davon in der Stadt Zürich nichts gespürt, abgesehen von einer umstrittenen Aktion im Rahmen des Zürichfests an der sogenannten Disputierbar. Aber ein Jubiläum zur Feier der 500-jährigen Reformation fand leider, muss ich sagen, nicht statt. Und leider mochten sich Luther und Zwingli nicht besonders, was vor allem bei der Abendmahlfrage offensichtlich wurde. Während Luther von der Anwesenheit Christi bei den Abendmahlselementen ausging, vertrat Zwingli die Auffassung, dass diese Elemente lediglich symbolisch zu verstehen waren. Und die einzige Begegnung dieser beiden Herren, die so wichtig sind, nicht nur für die Geschichte Mitteleuropas, sondern auch ganz besonders auch für unsere Geschichte, für unser Verständnis von Glauben und Kirche, die haben sich auch im Monat Oktober getroffen. Und zwar im Oktober 1529 anlässlich des Marburger Religionsgesprächs. Und die Geschichte zeigt uns eigentlich viel Emotionen bei dieser Begegnung. Luther soll vor Zwinglis Rede, vor seinem Plädoyer, mit Kreide die biblischen Worte auf die Tischplatte geschrieben haben: Das ist mein Leib. Er hat das natürlich im Lateinischen geschrieben: Hoc est corpus meum. Und während der Diskussion, als Zwingli dabei war, dafür zu plädieren, dass die Abendmahlselemente rein symbolisch zu verstehen sind und das Abendmahl im Grunde genommen ein Gedächtnismahl ist, schlug Luther plötzlich das Tischtuch zurück und zeigte mehrmals auf diesen Bibeltext. Wie ihr euch vorstellen könnt, hat er die Schweizer dadurch aber nicht wahnsinnig überzeugt. Trotz dieser Differenzen, die zeigen, dass auch wichtige Menschen für den Glauben im Grunde genommen nur noch Menschen sind, die fehlerhaft sind, Ecken und Kanten haben, da waren sie sich aber in einem ganz wichtigeren Aspekt auf jeden Fall einig. Und genau über diese Botschaft der Einigkeit der beiden Herren werden wir heute sprechen. Und ich lade euch ein, die Bibel mit mir aufzuschlagen im Römerbrief, Kapitel 3. Römer, Kapitel 3. Wir lesen die Verse 21 bis 28. Römer, Kapitel 3, Verse 21 bis 28. Lasst uns herausfinden, was diese Botschaft war, die diese beiden so unterschiedlichen Herren doch geeinigt hat. Und für uns auch heute von großer Relevanz ist. Ich lese es vor, und zwar aus der Schlachterübersetzung. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den Gerechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Martin Luther machte eine revolutionäre Entdeckung. Nicht die Papstworte, nicht die Kirchengesetze, nicht die Konzilslehren sind vom Heiligen Geist geleitet. Gott spricht zu uns allein durch sein Wort. Das Evangelium von Jesus Christus, das von den Propheten angekündigt und von den Aposteln bezeugt wurde. Und Gottes Geist wirkt nicht irgendwo, sondern begegnet uns hier in seinem Wort, in der Heiligen Schrift. Konzile und Päpste können irren und haben immer wieder geirrt, denn sie sind Menschen und irren ist bekanntlich eben menschlich. Gottes Wort dagegen ist zuverlässig, denn Gott ist treu. Es ist die Wahrheit, denn er ist wahr. Und deshalb sola scriptura, das kommt uns bekannt vor, ein Kampfruf, der die kirchliche Tradition vom Tisch fegte und nur noch das übrig ließ, was diesem Wort Gottes gemäß oder ihm wenigstens nicht zuwider war. Eine wichtige Erfahrung machte der deutsche Reformator bereits im Jahr 1510. Im Herbst des Jahres 1510 erhält Luther den Auftrag, als Begleiter und Assistent eines älteren Paters nach Rom zu reisen. Und der Zweck dieser Romreise bestand darin, eine Protestschrift zu überreichen. Noch nicht die protestantische Schrift, sondern es handelt sich um eine interne Angelegenheit, um eine Klosterreform, um Differenzen zwischen denjenigen Augustinerklöstern, bei denen bereits die vom Ordensgeneral in Rom unterstützenden Reformen der alten Regeln durchgeführt waren, und denjenigen, die dagegen Widerstand leisteten, sowie um Fragen der äußeren Organisation der Union aller Augustiner Eremiten. Und gegen Jahresende, nach rund 6 Wochen, hatten die Patres ihr Ziel dann erreicht. Und Luther berichtet, er hätte sich angesichts der ewigen Stadt, so wie es Brauch bei jedem Frommen und jedem Pilger damals war, zu Boden geworfen und ausgerufen: Sei mir gegrüßt, du heiliges Rom. Und er fügt hinzu, ich zitiere es, ja, wahrhaftig heilig von den heiligen Märtyrern, von deren Blut sie trifft. Und für Luther wurde der Nebeneffekt, seine Ordensangelegenheit, dann zur Hauptsache, nämlich die Pilgerfahrt. Während der 4 Wochen in Rom hatte Luther Gelegenheit bekommen, etwas für das Heil seiner Seele und auch das Heil der Seele jener, die ihm besonders nahe standen, zu tun. Zunächst erfüllt er seinen Hauptwunsch, eine Generalbeichte ablegen. Und besondere Erwähnung verdient auch der Besuch der Scala Santa, der heiligen Treppe, welche an der nördlichen Seite des Lateranpalastes liegt. Diese Treppe soll von der Residenz des Pontius Pilatus in Jerusalem stammen. Und Christus soll sie emporgestiegen sein, als er vor den Statthalter geführt wurde. Nach Rom wurde sie angeblich von der Mutter des Kaiser Konstantins, der heiligen Helena, gebracht, die in Jerusalem auch übrigens das Kreuz Christi gefunden haben soll. Heute befindet sich die Scala Santa in einer Kapelle auf dem Platz San Giovanni in Laterano. Und Pilger, welche sich auf den Knien die 28 Stufen bewältigen und auf jede einzelne Stufe ein Vaterunser beten, dürfen mit einem vollkommenen Ablass für einen Verstorbenen rechnen. Und Luther betete in dieser Angelegenheit für seinen Großvater namens Heine Luder in Möhra. Und genau hier an der Scala Santa macht Luther eine Erfahrung, die sein Leben und wahrscheinlich auch unser Leben veränderte. Plötzlich hörte er eine Stimme, wie ein Donner, berichtet er. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und zu diesem Zeitpunkt wusste Luther noch nicht genau, was diese Worte eigentlich bedeuten. In seinen eigenen Worten beschreibt Luther ein Jahr vor seinem Tod, wie er den Begriff der Gerechtigkeit zu dieser Zeit verstanden hatte. Ich zitiere es. Ich hatte nämlich dieses Wort, Gerechtigkeit Gottes, zu hassen gelernt, das sich nach dem allgemeinen Wortgebrauch aller Doktoren philosophisch als die sogenannte formale oder aktive Gerechtigkeit zu verstehen gelernt hatte, mit der Gott gerecht ist, nach der er Sünder und Ungerechte straft. Ich aber, der ich trotz meines untadeligen Lebens als Mönch mich vor Gott als Sünder mit durch und durch unruhigem Gewissen fühlte und auch nicht darauf vertrauen konnte, ich sei durch meine Genugtuung mit Gott versöhnt, ich liebte nicht, ja, ich hasste diesen gerechten Gott, der Sünder straft. Martin Luther war wütend. Er war frustriert, weil er diesem Gott schlicht nicht genügen konnte. Er fährt dann fort in seiner Erzählung. Soll es noch nicht genug sein, dass die elenden Sünder, die ewig durch die Erbsünde verlorenen, durch den Dekalog mit allerhand Unheil bedrückt sind? Muss denn Gott durch das Evangelium den Schmerzen noch Schmerzen hinzufügen und uns durch das Evangelium zusätzlich seine Gerechtigkeit und seinen Zorn androhen? So raste ich meinem wütenden, durch und durch verwirrten Gewissen und klopfte unverschämt bei Paulus an dieser Stelle an, mit heißestem Durst zu wissen, was St. Paulus damit sagen will. Luther macht sich dann an die Arbeit und befasst sich intensiv mit der Heiligen Schrift. Und als er dann Jahre später endlich begriffen hat, was diese Botschaft tatsächlich bedeutet, hat sich sein Leben verändert. Er beschreibt diese Erkenntnis wie folgt. Endlich achtete ich in Tag und Nacht während dem Nachsinnen durch Gottes Erbarmen auf die Verbindung der Worte, nämlich die Gerechtigkeit Gottes wird in ihm offenbart, wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus dem Glauben. Da habe ich angefangen, die Gerechtigkeit Gottes so zu begreifen, dass der Gerechte durch sie als durch Gottes Geschenk lebt, nämlich aus Glauben. Ich begriff, dass dies der Sinn ist. Offenbart wird durch das Evangelium die Gerechtigkeit Gottes, nämlich die passive, durch die uns Gott, der Barmherzige, durch den Glauben rechtfertigt, wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus dem Glauben. Und er fährt fort. Nun fühlte ich mich ganz und gar neugeboren und durch offene Pforten in das Paradies selbst eingetreten. Da zeigte sich mir sogleich die ganze Schrift von einer anderen Seite. Von daher durchlief ich die Schrift, wie ich sie im Gedächtnis hatte, und las auch anderen Ausdrücken die gleiche Struktur wie das Werk Gottes, das heißt, was Gott in uns wirkt, die Kraft Gottes, mit der er uns kräftig macht, die Weisheit Gottes, mit der er uns weise macht, die Stärke Gottes, das Heil Gottes, die Herrlichkeit Gottes. Nun, mit wie viel Hass ich früher das Wort Gerechtigkeit Gottes gehasst hatte, mit umso größerer Liebe pries ich dieses Wort als das für mich Süßeste. So sehr war mir diese Paulusstelle wirklich die Pforte zum Paradies. Für Martin Luther war plötzlich die Mitte, die theologische Mitte der Heiligen Schrift, ihr gedankliches Zentrum, die paulinische Lehre von der Rechtfertigung der Sünde allein aus dem Glauben an Jesus Christus. Und diese Erkenntnis bestimmt seine Haltung gegenüber der katholischen Kirche, das prägte sein umfangreiches theologisches Schaffen und bestimmte darüber hinaus auch seinen Umgang mit der Heiligen Schrift. Die biblische Lehre von der Rechtfertigung und Gerechtigkeit durch den Glauben ist die beste Botschaft, die eine von der Sünde gefangenen Person überhaupt erreichen kann. Sie stellt die einzige Lösung für das gewaltige Problem der Sünde dar. Rechtfertigung durch den Glauben bedeutet jenen wunderbaren Tausch, durch welchen der Sünde die Verdienste Christi zugerechnet erhält und zu einem neuen Wandel in Christus befähigt wird. Was wir verdient hätten, hat Christus auf sich aufgenommen, damit wir das bekommen, was er verdient hat. Das heißt, ich kann mich Gott anvertrauen in meinem Glauben. Gott will mich nicht strafen. Er sucht nicht meine Sünden, sondern will ja, dass mein Leben gelingt. Dass ich diese begrenzte Zeit, die ich habe, in Fülle leben kann. Allein aus Glauben. Und liebe Geschwister, das ist wahrlich befreiend. Weil uns klar damit werden kann, nichts, was ich leiste, nichts, was ich schaffe, wird mein Leben am Ende rechtfertigen können. Es ist schon gerechtfertigt, weil Gott mich ins Leben rief. Wenn ich das im Glauben sehe, erfahre, dann macht mein Leben Sinn. Allein aus Glauben. Und wir haben uns heute über die Mission in der Sabbatschule unterhalten. Über den Inhalt, über die Methodik der Mission. Statt mit der Verkündigung des Evangeliums, so wie wir gerade gehört haben, voranzuschreiten, bleiben aber viele von uns Adventisten bedauerlicherweise eher im Mittelalter stecken, sodass unsere Religiosität mehr mit dem altrömischen Katholizismus als mit dem Evangelium des Protestantismus etwas gemeinsam hat. Und diese Kritik müssen wir uns aufgrund unserer Geschichte als Bewegung leider gefallen lassen. Es verbreitet sich seit ein paar Jahren bei uns Adventisten die sogenannte Lehre des Perfektionismus. Und dieser Theorie zufolge ist es uns Menschen möglich, einen vollkommenen, perfekten Zustand zu erreichen. Und das ist eine ganz gefährliche Lehre. Sie ist gefährlich, weil sie sich unter dem Deckmantel der Frömmigkeit und der Religiosität versteckt. Und deshalb fühlen sich Menschen, die sich tendenziell für Religiosität interessieren, von dieser Theorie auch entsprechend hingezogen. Diese Theorie, welche den Prinzipien der Reformation krass widerspricht, spaltet ganze Gemeinden und setzt Zwietracht unter unseren Glaubensgeschwistern. Einige gehen so weit zu sagen, dass die Gerechtigkeit durch den Glauben nur für die Sünden vor der Bekehrung Geltung hat. Und somit wiederholen sie den theologischen, also den adventistischen Theologen Bellinger, der in der Zeit von 1888 genau diese Theorie verbreitet hat. Danach, behaupten sie, ist es eine Sache zwischen dem Individuum und dem Gesetz. Viele lehnen sogar die Auslegungstechniken der Exegese, lehnen die Archäologie ab, das Studium der biblischen Sprachen Ein regeneriertes Herz würde völlig ausreichen, um die Bibel zu verstehen. Sie betonen eher die Form als die Essenz des Glaubens. Adventistsein besteht plötzlich darin, bestimmte Sachen nicht zu tun, bestimmte Sachen nicht zu essen. Das ist die Religion des Neins. Eine Religion, in der der Kühlschrank, in der der Kleiderschrank und der Spiegel wichtiger sind als das eigene Herz. Viele sind dabei ehrlich und wollen nur das Richtige tun. Sie sind aber verwirrt und wissen nicht mehr, was die Begriffe Gnade oder Glaube überhaupt bedeuten. Sie sind sich ihrer Erlösung plötzlich nicht mehr sicher, denn sie erreichen diese Perfektion trotz größter Bemühungen nicht. Und sie stecken somit genau in derselben Situation Martin Luthers, bevor er die Wahrheit der Rechtfertigung allein durch den Glauben entdeckt hatte. Viele Anhänger dieser Bewegung wollen perfekt sein, jedoch sind sie die Ersten, welche die evangelischen Prinzipien verletzen, indem sie andere kritisieren und verurteilen. Sie haben keine Linie rein theologisch betrachtet. Was die Natur Christi angeht, sind sie Augustinianer. Christus wurde in der Sünde geboren, behaupten sie. Wenn sie über die Sünde sprechen, dann sind sie plötzlich Pelagianer. Die Sünde ist doch Eigenverantwortung. Wie kann jemand gleichzeitig Augustinianer und Pelagianer sein? Trotz der Inkonsistenzen und der offensichtlichen theologischen Widersprüche verbreiten sich diese Ideen bei uns, in unseren Gemeinden, wie ein Lauffeuer. Und das ist kein neues Problem. 2000 Jahre zuvor hatte bereits Paulus mit derselben Situation zu tun. Einige dieser problematischen Gemeinden waren in der Provinz von Galatien zu finden. Und ihnen hat Paulus einen seiner wichtigsten Briefe gewidmet. Das ist der Brief an die Galater. Und ich lade euch ein, die Bibel mit mir aufzuschlagen im Galaterbrief. Wir lesen Kapitel 3, Verse 1 bis 3. Galaterbrief. Kapitel 3, 1 bis 3. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist. Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden. Das Problem der Galater war der Situation unserer Gemeinde im 19. Jahrhundert und unserer heutigen Situation sehr ähnlich. Die Mitglieder dieser Gemeinde glaubten geistliche Vollkommenheit und Rechtfertigung durch die Werke des Gesetzes erlangen zu können. Und aus diesem Grund wurden sie von Paulus als unverständige Galater bezeichnet. Er fragt ihnen in Vers 1, wer hat euch verzaubert? Im Griechischen steht hier das Wort baskaino. Das kann sich vielleicht besser übersetzen lassen als wer hat euch verhext mit solchen Ideen? Die Galater hatten gut angefangen, lässt Paulus verstehen. Aber im Laufe der Zeit verloren sie die Wahrheit aus den Augen und nahmen den Weg des Legalismus und der Selbstgerechtigkeit. Einige Fehler, welche wir als Adventisten begehen, haben auch mit dem Begriff der Heiligung zu tun. Die Vorstellung, dass die Heiligung ein menschliches Werk ist und dass der Gehorsam dem Gesetz gegenüber uns einen Platz im Himmel sicherstellen kann, hat viele Ähnlichkeiten mit den Ideen, die sich in die Gemeinde der Galater eingeschlichen haben. Und deshalb ist die Botschaft des Galaterbriefes auch für uns als Gemeinde heute äußerst relevant. Der Apostel Paulus verzichtet im Galaterbrief gänzlich auf Diplomatie. Die von Paulus in diesem Brief angewendete Ausdrucksweise ist wahrscheinlich die aggressivste all seiner Briefe. Paulus ist normalerweise äußerst diplomatisch. Wir haben uns im letzten Quartal mit einem weiteren paulinischen Brief auseinandergesetzt und anhand dessen wissen wir alle bestens, dass Paulus immer zuerst mit Begrüßungsworten beginnt und dann die Gemeinde, an die er sich wendet, zuerst lobt, hervorhebt, was sie alles gut getan haben, um dann allmählich in die Thematik des Briefes einzuführen und dann vielleicht Ermahnungsworte zu sprechen. Im Galaterbrief verzichtet er gänzlich auf Diplomatie und geht direkt zur Sache. So wichtig scheint ihm diese Thematik zu sein. Wir lesen jetzt weiter, Galater 1, 6 bis 9. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Paulus geht sofort zur Sache und sagt ganz klar, ohne jegliche Diplomatie, mich wundert's, sagt er. Paulus war völlig erstaunt, wie die Menschen dabei waren, dem wahren Evangelium den Rücken zu kehren und wie sie sich von einem anderen Evangelium anziehen ließen. Nun stellt sich die Frage, was meint Paulus hier genau mit diesem Ausdruck anderes Evangelium? Wovon redet er? Worauf möchte er hinaus? Die griechische Sprache kennt zwei unterschiedliche Begriffe für anderes. Der erste Begriff lautet allos. Und allos bedeutet anders, aber aus derselben Art, aus derselben Gattung. Ein berühmtes Beispiel für die Anwendung dieses Begriffes ist Johannes 14, 15, als Jesus verheißt, den Vater um einen anderen Helfer, einen anderen Tröster zu bitten. Der Helfer, also der Heilige Geist, ist zwar eine andere Person, aber gehört zur selben Gattung Christi. Sie teilen also dieselbe göttliche Natur. Hier wird Allos verwendet. Und der zweite Begriff ist uns womöglich etwas geläufiger und lautet Heteros. Und Heteros bedeutet ebenfalls anders, aber anders aus einer unterschiedlichen Gattung. Heteros bezieht sich immer auf etwas Andersartigen. Aus dem griechischen Begriff Heteros kommt zum Beispiel das Wort heterogen. Und Paulus benutzt hier in diesem Text im Vers 6, den wir vorhin gelesen haben, das Wort Heteros. Das andere Evangelium, welches die Galater so angezogen hat, enthält also eine andersartige Heilsbotschaft, welche überhaupt nichts mit dem wahren Evangelium zu tun hat. Der Versuch, dem Glauben Werke hinzuzufügen, um Erlösung zu erlangen, ist keine harmlose Sache, eine Frage der theologischen Meinung oder gar eine Verbesserung der evangelischen Botschaft. Das verwandelt das Evangelium in etwas ganz anderes. Das verändert das Wesen, die Natur des Evangeliums. Es handelt sich dabei um einen Missbrauch des Evangeliums. Die Reinheit des wahren Evangeliums Christi stand in Galatien auf dem Spiel. Das Evangelium wurde missbraucht und Paulus konnte nicht einfach schweigen. Der Apostel hat es bitter beklagt, dass das Volk Gottes gerade in dieser Zentralfrage irregegangen ist und seine Gerechtigkeit auf den unmöglichen Wege der Rechtfertigung durch Werke gesucht hat. Und er sagt dazu, aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkünden würden, als das wir verkündet haben, der sei verflucht. Und Paulus geht sogar noch weiter in dieser Thematik. Der ganze Galaterbrief besteht eigentlich aus einer Ermahnung. Wir lesen 2,21. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Eine äußerst heftige Aussage von Paulus. Wenn es um die Gnade Gottes und um die Rechtfertigung durch den Glauben geht, besteht keinerlei Partnerschaft zwischen Gnade und Gesetz. Die Erlösung geschieht nicht durch Glaube plus Werke. Und wenn wir versuchen, Erlösung und Gerechtigkeit durch eigene Werke, durch Werke des Gesetzes zu erlangen, dann verwerfen wir Gottes Gnade und erklären das Opfer Christi für die Menschheit für ungültig. In Galater 5, Vers 4 sagt Paulus weiter, ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Hier erweitert Paulus noch diesen Gedanken. Es besteht tatsächlich keinerlei Partnerschaft zwischen Gesetz und Evangelium, wenn die Frage lautet, wie werde ich gerettet? Dieser Versuch, durch Werke des Gesetzes vor Gott gerechtfertigt zu werden, bedeutet, Jesus zu verlassen, statt sich ihm anzunähern. Man trennt sich von Christus los. Man kehrt ihm den Rücken und wendet man sich an einer Religion, die den Menschen im Zentrum hat. Man wendet sich ein anderes Evangelium, das mit dem wahren Evangelium nichts zu tun hat. Das versucht Paulus schon gleich zu Beginn des Briefes den Lesern klarzumachen. Das Gesetz zu halten, mit der Intention, erlöst zu werden, bedeutet, aus der Gnade zu fallen und die Erlösung, welche allein in Christus gibt, zu verlieren. Galater 3,21 sagt uns Folgendes. Ist nun das Gesetz gegen die Verheißung Gottes? Das sei ferne. Denn wenn ein Gesetz gegeben wäre, das lebendig machen könnte, so käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Durch diesen Text können wir verstehen, warum niemand durch das Gesetz gerechtfertigt werden kann. Das ist nicht die Funktion des Gesetzes. Das Gesetz kann keine Gerechtigkeit verleihen, weil sie nicht diese Funktion bekommen hat. Wenn das Gesetz, und jetzt kommt für mich eine sehr interessante, gar sehr logische Aussage von Paulus, wenn das Gesetz etwas für die Erlösung der Menschen hätte machen können, dann wäre es für Gott auch viel einfacher gewesen. Es wäre nämlich nicht notwendig gewesen, dass Jesus an der Stelle des Menschen stirbt. Gott hat seinen Sohn in die Erde gesendet, weil es keine andere Möglichkeit gab, den Sündern zu retten. Das Gesetz kann keinen Menschen retten. Das heißt aber nicht, dass irgendetwas Falsches ist mit dem Gesetz. Das Gesetz Gottes ist vollkommen. Es kann einfach keine Menschen retten, weil es nicht diese Funktion hat. Und um diesen Gedanken zu verdeutlichen, erzähle ich euch jetzt eine kleine Illustration. Ein Mann betritt einen Autoladen und erkundigt sich beim Fachverkäufer über das modernste und luxuriöste Auto. Ein Elektroauto selbstverständlich. Und der Fachverkäufer fängt dann mit großer Begeisterung an, den potenziellen Kunden alles zu erzählen, was diese Wundermaschine so alles machen kann. Und am Ende dieser leidenschaftlichen Rede des Fachverkäufers stellt der Kunde dann folgende Frage. Dieses Auto, das so wunderbar ist und so vieles kann, kann dieses Auto auch fliegen? Diese erfundene Geschichte hört sich selbstverständlich lächerlich an. Aber sie illustriert sehr gut, sehr präzise, was wir mit dem Gesetz machen. Das Gesetz kann nicht retten, genauso wie ein Auto nicht fliegen kann. Das Gesetz wurde nicht geschaffen, um zu retten, genauso wie Autos nicht dafür geschaffen wurden, zu fliegen. Wenn unsere ewige Erlösung auf Werken beruhen würde und wir sie erfolgreich verdienen könnten, dann wäre Gott unser Schuldner. Er wäre uns etwas schuldig. Das erklärt Paulus im Römer 4, 1-3. Derselbe Paulus, der in seinem Brief erklärt, warum das Gesetz nicht erlösen kann, schreibt auch an einer anderen Stelle, dass das Gesetz heilig, gerecht und gut ist. Aber es kann nicht heiligen, es kann nicht rechtfertigen und es kann auch nicht gut machen. Es gibt nichts Falsches am Gesetz. Wir sind diejenigen, welche Fehler bei der Anwendung des Gesetzes machen. Wir dürfen nicht eine Funktion ins Gesetz hineinzwingen, die sie nicht hat. Das Gesetz ist vollkommen und ewig, wie Gott es selbstverständlich auch ist. Das Gesetz bringt am besten zum Ausdruck, wer Gott überhaupt ist. Und das Kreuz Christi ist dafür der größte Beweis. Das Kreuz Christi ist der größte Beweis, dass das Gesetz nicht aufgehoben werden kann. Christus ist gestorben, um die Integrität des Gesetzes und der Regierung Gottes aufrechtzuerhalten. Und dieses Gesetz möchte er in unsere Herzen hineinschreiben. Wenn wir die Gerechtigkeit Christi annehmen, dann wird uns der Geist Christi uns helfen, in Konformität mit dem Gesetz Gottes zu wandeln. Die Botschaft der Rechtfertigung allein durch den Glauben an die Gnade Christi wurde in Minneapolis 1888 schon nicht positiv empfangen, weil man befürchtet hat, sie bedrohe unsere Identität, unsere Lehre des Sabbats und des Gesetzes. Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Da sei ferne, sagt Paulus, sondern wir richten das Gesetz auf. Gerechtigkeit durch den Glauben ist weder Gesetzlichkeit noch Gesetzlosigkeit. Sie ist die gläubige Annahme Christi und damit jene Kraft, die den Menschen zu einem neuen Leben, zum Gehorsam des Glaubens befähigt. Der Gehorsam zeichnet uns als wahre Nachfolger Christi. Wir halten das Gesetz nicht, um erlöst zu werden, um Punkte zu sammeln, sondern weil wir bereits erlöst sind in Jesus Christus. Wir halten das Gesetz nicht, weil wir heilig sind, weil wir besonders gut sind, sondern weil wir gerecht gesprochen wurden. Das sagt nichts über uns aus, das sagt nur etwas über Christus aus. Er erklärt mich und dich für gerecht, obwohl wir es keineswegs sind. Das ist ein juristischer Akt Christi. Er sagt uns allen, ihr seid gerecht, weil meine Gerechtigkeit euch angerechnet worden ist. Aber ihr seid nicht besonders gut geworden jetzt dadurch, dass ihr Ja zu mir gesagt habt. Wir halten das Gesetz nicht, um etwas zu bekommen dafür, sondern weil wir mit der Gnade des Herrn reichlich gesegnet wurden. Wir wurden mit der Gnade gesegnet, ohne sie verdient zu haben. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft, die wir nicht vergessen dürfen. Wir halten das Halten der Gesetze ist Frucht unserer Dankbarkeit für das, was er für uns getan hat. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass Gehorsam jetzt etwas Natürliches ist oder zu etwas Natürlichem wird. Solange wir hier auf dieser Erde leben, wird der Gehorsam nie etwas Natürliches sein. Und genau hier spielen die menschlichen Bemühungen keine untergeordnete Rolle. Es ist wichtig, sich tagtäglich zu bemühen, sodass der Heilige Geist sein Werk in uns fortsetzen kann. Jeden Tag treffen wir Entscheidungen, die bestimmen, was wir wollen und wie ernst wir es mit unserem Glauben meinen. Und das ist nicht einfach. Aber er möchte uns helfen. Er möchte uns unser Joch abnehmen und uns auf dem richtigen Weg führen. Aber die Entscheidung, die liegt wie immer bei uns. Wir entscheiden ganz allein, ob wir die Botschaft der Rechtfertigung durch den Glauben annehmen wollen oder eben nicht. Nach Minneapolis sagte Ellen White mehrmals in ihrem Schriftum, dass Jesus schon zurückgekommen sein könnte, wenn die Botschaft der Erlösung allein durch den Glauben angenommen worden wäre. Und 135 Jahre später stehen wir immer noch vor derselben Problematik. Werden wir diese Wahrheit im Herzen annehmen
Oder bleiben wir bei einem andersartigen Evangelium der Werksgerechtigkeit? 1888 wurde diese Botschaft abgelehnt von unserer Gemeinde. Liebe Geschwister, es ist höchste Zeit, auf den gekreuzigten und auferstandenen Jesus zu blicken. Lass uns aufhören, auf uns selbst und auf die anderen Menschen zu schauen. Unsere Gerechtigkeit beschreibt die Heilige Schrift, und das gilt bei allen von uns, wie ein beflecktes Kleid. Wenn wir uns auf unser Können und unsere Werke konzentrieren, dann trennen wir uns von denjenigen, welche uns erlösen kann. Und das bedeutet, jegliche Hoffnung auf Erlösung zu verlieren. Manchmal fallen wir in die Versuchung zu glauben, etwas heiliger als andere zu sein. Was wir vergessen ist, dass die Sünde nicht das ist, was wir machen, sondern das, was wir sind. Und an dieser Stelle möchte ich meinen Professor für systematische Theologie aus Brasilien zitieren. Er hat uns immer wieder gesagt, wenn Sie mal den Eindruck haben, heiliger oder etwas Besseres als andere zu sein, vergessen Sie nie, es handelt sich dabei schlicht um einen Eindruck. Und die Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben zeigt uns das ganz klar. Das, was wir machen können, erreichen können, kann uns vielleicht einen Eindruck vermitteln, dass wir besonders befähigt sind, Bürger des neuen Jerusalems zu werden. Aber das ist eine Illusion. Ohne Jesus Christus, ohne sein Opfer, ohne seine Gnade haben wir keine Chance. Diese Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben ist nach reformatorischem Verständnis der Articulus Stantis et Cadentis Ecclesia. Das heißt, es ist ein Glaubensartikel, mit dem die Kirche Jesu Christi steht oder fällt. Ich betone dies und auch mit reformatorischen lateinischen Begriffen, weil wir auf unserer Suche nach einer adventistischen Identität durchaus in Versuchung geraten können, unser Glaubensartikel, mit dem die Kirche Jesu Christi steht oder fällt, woanders zu suchen. Wir überbetonen, wahrscheinlich aus Identitätsgründen, den Sabbat. Und das kritisiere ich selbstverständlich nicht. Wir konzentrieren uns extrem auf unsere Eschatologie. Wir verbringen sehr viel Zeit mit der Heiligtumslehre. Aber erlaubt mir es zu sagen, diese wichtigen Lehren, diese wichtigen Doktrinen sind nicht der Articulus Stantis et Cadentis Ecclesia. Der Glaubensartikel, mit dem die Kirche Jesu Christi steht oder fällt, ist die Wahrheit über die Rechtfertigung allein durch den Glauben an Jesus Christus. Und diese wunderbare, befreiende Botschaft der Rechtfertigung allein durch den Glauben sollten wir auch weitergeben. Die Menschheit braucht diese tröstende Botschaft. Am Ende ihres Lebens schrieb Ellen White, Siebententags Adventisten sollten allen bekennenden Christen voran Christus vor der Welt erheben. Es ist unsere Mission. Wenn wir schon jetzt 3 Monate lang über die Mission sprechen, dann komme ich schon vorweg und sage, was der Inhalt dieser Mission eigentlich sein sollte. Wir haben den Auftrag in der heutigen Welt, Christus vor der Welt zu erheben. Machen wir das? Konzentriert sich die Verkündigung unserer Gemeinde auf diesen Aspekt? Oder versuchen wir ständig, uns unsere Identität zu beweisen, unsere Sonderattribute theologischer Art aufzuzeigen? Das sind kritische Fragen, die uns zum Nachdenken bringen sollten, wo wir als Gemeinde, aber auch als einzelne Christen stehen. Was Ellen White damit meinte, kommt in einem anderen Zitat von ihr zum Ausdruck. Es datiert ebenfalls aus ihrem Todesjahr. Und da wird die Frage erörtert, ob es als ihr theologisches Vermächtnis ist. Also ob diese Idee, diese Vorstellung, diese Doktrin der Rechtfertigung durch den Glauben ein Vermächtnis für die Adventgemeinde ist. Und sie äußert sich wie folgt. Christi Opfer zur Versöhnung für die Sünde ist die große Wahrheit, um die sich alle anderen Wahrheiten, um die sich alle anderen Wahrheiten hängen. Um richtig verstanden und gewürdigt zu werden, muss jede Wahrheit im Wort Gottes, von der Genesis bis zur Apokalypse, im Lichte des Kreuzes von Golgatha betrachtet werden. Ich halte euch das große, ja großartige Monument der Gnade und Erneuerung, des Heils und der Erlösung vor Augen, den Sohn Gottes, der am Kreuz erhöht wurde. Dies sollte die Grundlage jeder Ansprache sein, die von unseren Predigern gehalten wird. Wenn wir darüber nachdenken, erfüllen wir das? Ist das der Hauptinhalt unserer Verkündigung oder verlieren wir uns in Ich sage es bewusst provokativ, verlieren wir uns in theologischen Nebensächlichkeiten, die durchaus wichtig sind, aber keine Erlösungsrelevanz aufweisen. Liebe Geschwister, lasst uns diese wunderbare Wahrheit des Evangeliums, die wunderbare Botschaft der Reformation, die wir im Oktober jetzt feiern dürfen, erkennen, in unsere Herzen annehmen und sie auch weitergeben. Zum Schluss möchte ich euch ein weiteres Zitat von Ellen White lesen, welches mich motiviert hat, überhaupt eine Predigt darüber zu halten und vielleicht euch ebenfalls motivieren kann, sich mit dem Studium und Verkündigung dieser Wahrheit zu befassen. Es ist ein Zitat aus dem Buch Diener des Evangeliums. Ich lese es vor. Verherrlicht Jesum, ihr, die ihr das Volk lehrt, verherrlicht ihn in der Predigt, im Gesang, im Gebet. Lasst eure ganze Kraft darauf gerichtet sein, verwirrte, verirrte, verlorene Seelen auf Gottes Lamm zu weisen. Erhebt ihn, den auferstandenen Heiland, und sagt allen, die es hören wollen, kommt zu ihm, der uns hat geliebt und sich selbst dargegeben für uns. Lasst das Evangelium der Erlösung den Hauptinhalt einer jeden Predigt, den Text jedes Liedes sein. Lasst es ausströmen in jedes Gebet. Bringt nichts in eure Wahrheit hinein, um Christum, die Weisheit und die Macht Gottes zu ergänzen. Haltet das Wort des Lebens hoch. Stellt Christus dar als die Hoffnung des Bußfertigen, die Feste jedes Gläubigen. Offenbart den Betrübten und Niedergeschlagenen den Weg des Friedens und zeigt hin auf die Gnade und Vollkommenheit des Heilands. Möge Gott uns helfen, diese wunderbare Wahrheit der Erlösung zu begreifen, zu verinnerlichen und auch weiterzugeben. Lass uns diese wunderbare Botschaft des Evangeliums an unsere Mitmenschen weitergeben. Denn die brauchen das. Wir kennen diese Botschaft und wir können es weitergeben. Möge Gott uns helfen, sodass wir seine Gnade annehmen und diese wunderbare Botschaft auch weitergeben können. Das ist mein Wunsch und mein Gebet in Jesu Namen. Amen.